SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße bei uns ganz herzlich im SWR 1 Leute-Studio Thomas Steinfeld. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Heute, vor 275 Jahren, wurde Goethe geboren. Wenn Sie eine Geburtstagskarte schicken würden, was schreiben Sie drauf?
Über allen Gipfeln des Ruhm schreibe ich da drauf.
Also auch gleich ein schönes Goethe-Zitat.
Der Mann ist ja nun wirklich 275 Jahre tot. Aber
so lange tot ist er noch nicht?
Vor 275 Jahren geboren, aber er ist ja noch außerordentlich lebendig. Ich war gestern in Weimar. In Weimar ist heute ein großes Fest. Man hat das Goethe-Museum geöffnet und allen Besuchern den Auftritt erlassen, den Eintritt erlassen. Da wird es also heute voll werden.
Uns schreibt gerade schon Wilfried Karl, oh, dass sie ewig grünend bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Und er schreibt da das schönste Goethe-Zitat für ihn. Also wie lebendig ist Goethe heute noch in unserem Alltag?
Der Goethe ist gegenwärtig noch vor allem in Form von solchen Sätzen, Zitaten, die man mitgenommen hat. Also wenn man sich die Mühe macht und jetzt nochmal durch den Faust geht, erster Teil und zweiter Teil, dann stößt man alle paar Zeilen auf ein Zitat, das man kennt. Darüber hinaus weiß ich es nicht so genau. Das ist, es ist einfach so, das kann man bedauern oder auch nicht, dass die Geltung der Klassiker in den vergangenen Jahren doch sehr abgenommen hat. Man hört das immer wieder auch aus den Werken, die in der Schule gelesen werden müssen. Aber was man vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch voraussetzen konnte an Kenntnis von Leben und Werk, ich glaube nicht, dass das heute noch so existiert.
Steckt denn die deutsche Kernkompetenz, das Jammern durch Goethe in uns drin, durch den Faust, ach, habe ich nun, und so weiter, das Ach.
Ach, das Jammern, ja, aber er jammert ja nur am Anfang und nur 40 Zeilen lang.
Immerhin.
Und dann geht es ihm am Ende an den Kragen. Also, Faust ist ja...
Was für ein Typ war das?
Also, der Faust hat mir immer weniger eingeleuchtet als der Mephistopheles. Der Faust, der hat was Kleines, was Jammeriges, wie Sie sagen. Der ist gierig, der kriegt den Hals nicht voll. Aber der scharfe Geist, der richtige Denker, der richtig große Nihilist, das ist Mephistopheles. Und je länger das Drama geht, also dann vom ersten Teil in den zweiten Teil, desto größer wird der. Das ist die Gestalt.
Jetzt sind wir schon richtig in den Werken drin. In was für eine Zeit wurde denn Goethe damals am 28. August 1749 hineingeboren?
Das ist wirklich noch altes Reich. Das alte Reich, das wird immer so abgetan, wie so ein Chaotenverband. Und das ist alles ganz unzeitgemäß gewesen, war aber nicht so. War durchaus lebendig. Kleinteilig, ständisch, von der Feudalherrschaft geprägt. Mit kleinen Städten, viel Land dazwischen, sehr beschränkten Lebensmöglichkeiten. Das ist die alte Welt, in die Goethe hineingeboren wurde. Und dann kam nach 89, nach der Französischen Revolution, noch was ganz, ganz, ganz anderes. Dann kam allmählich entstand die Moderne, es wurde industrialisiert, auch die Verwaltung der Fürstentum wurde stark modernisiert, professionalisiert, der Handelsverkehr, der Autor, das Verlagswesen, alles entstand. Und Goethe lebte genau auf der Mitte zwischen diesen beiden Epochen, wenn man so sagen kann.
Hat im Grunde so eine Zeitenwende miterlebt.
Hat wirklich eine Zeitenwende. Er ist eigentlich die repräsentative Gestalt dieser Zeitenwende. Und man merkt das in allem, was er tut. Das Alte ist noch gegenwärtig, das Neue ist noch nicht richtig da. Und er muss sich dann richtig, richtig orientieren. Und das macht er auf eine ganz und gar substanzielle Weise.
Er war ja viel mehr als der deutsche Dichter. Was für ein Typ war er denn so als Mensch? Was haben Sie da alles über ihn herausfinden können?
Das würde ich eigentlich auch gerne wissen, was das für ein Mensch war. Also ich finde es zum Beispiel richtig auffällig, dass es an die 20 Gemälde, Porträtgemälde von ihm gibt. Und darauf gleicht er sich eigentlich nur sehr wenig. Also von Bild zu Bild hat man eigentlich den Eindruck, man steht vor einem anderen Menschen.
Wie kommt es? Lag das an den Malern? Er war ja selber auch Maler.
Das lag, glaube ich, weniger an den Malern. Wenn die Maler Schiller gemalt haben, dann haben sie das immer ziemlich gut hingekriegt und man erkennt sofort Schiller als Schiller. Und nicht nur wegen der Nase. Aber bei Goethe ist es viel, viel schwieriger. Goethe hat eine Distanz oder eine Halbdistanz, der geht vorsichtig mit dem Rest der Welt um, der hält sich gerne bedeckt und das schafft für die Zeitgenossen wie für die Nachwelt das Problem zu ermitteln, wer er eigentlich ist. Er ist nicht offen. Und man muss sich Mühe machen, man muss sich Mühe geben mit ihm, ihn wirklich zu verstehen, lernen, um ihm einigermaßen nahe zu kommen.
Klingt so, als sei er in vielen Rollen unterwegs.
Rollen, ja, vielleicht. Er ist überhaupt viel unterwegs. Er ist ganz, ganz, ganz viel in verschiedenen Bereichen unterwegs. Man muss das auch wirklich alles zusammennehmen. Der Mann ist erstmal Jurist. Und er ist Staatsrechtler. Er ist Fachmann für öffentliches Recht. Und als solcher wird er in Weimar gebraucht. Denn wie alle diese kleinen Staaten oder mittelgroßen Staaten liegen die ewig im Streit mit ihren Nachbarn und man braucht Staatsrechtler, um mit diesem Gemeinwesen umgehen zu können. Dann kriegt er den Auftrag, sich ums Bergwerk zu kümmern. Das wird ihm zum Anlass, zum Geologen zu werden. Dichter war er schon von vornherein. Nebenher entwickelte er Vorstellungen zur Anatomie und zur Farbenlehre und zur Wolkenlehre und weiß ich noch was. Er ist ein völlig ruheloser Geist, der nichts liegen lassen kann, sondern sich mit allem beschäftigt.
Extrem neugierig, kann man das unterstellen?
Neugierig ist vielleicht ein gutes Wort, wenn man auch immer Forschung drunter versteht. Also Klatsch interessiert den zwar auch, aber mehr als Klatsch interessiert ihn, dass er irgendwie versteht, wie die Dinge laufen.
Jetzt haben Sie so umfangreich über Goethe geschrieben, 720 Seiten, da ist so viel drin, also so viel Geschichte und als hätten Sie Goethes Leben minutiös wie ein Detektiv ermittelt. Wie gut ist denn Goethes Leben dokumentiert und was ist besonders herausfordernd herauszufinden?
Also wenn Sie das, was es über Goethe gibt, mit dem vergleichen, was in meinem Buch steht, dann müssen Sie feststellen, dieses Buch ist das schlankste, rankste, dünnste Buch, was man sich überhaupt über Goethe vorstellt.
Und das ist ein schwerer Brocken. Ich hatte es am Wochenende dabei, da war ich im Goethe-Museum in Frankfurt. Da war auch die Hütte voll, also Goethe interessiert da einfach noch. Wie sind Sie, da kann man auch viel nachlesen, aber wie sind Sie vorgegangen?
Also darf ich noch eines dazu sagen? Goethe, also wenn die Leute anfangen, Goethe zu lesen, dann interessiert sie, was der über Dinge weiß. Das ist das, was ihn, was dann wirklich packt.
Ja.
Aber das packt auch an Faust 1, an dieser Gretchengeschichte. Faust 2 liest ja keiner, aber auch an den anderen. Unterhaltung deutscher Ausgewanderten oder sowas. Das sind lauter Dinge, in denen man merkt, da hat sich jemand was überlegt und das ist kein Unfug.
Was hat Sie denn gepackt?
Genau das. Das ist, also was mich interessiert hat, ist, Goethe ist kein Theoretiker. Also, er ist schon ein Theoretiker. Er ist kein großer Philosoph, sagen wir es besser so. Er verliert sich nicht in Abstraktionen. Der kann mit Abstraktionen eigentlich gar nichts anfangen. Mhm. Aber er hat diesen Trieb zur Forschung und das muss bei ihm über Anschauungen laufen. Und das ist das, was einen packt. Das ist auch das, was mich gepackt hat.
Dr. Faustus, ich gratuliere zum 275. Sie haben sich gut gehalten und das trotz der Sache mit Mephisto und dem Gretchen. Ist die Frage inzwischen beantwortet? Feiern Sie schön und Grüße an den Vater mit dem Kind, der da spät reitet durch Nacht und Wind. Schreibt uns aus Holzgerlingen gerade Frank Schwendemann. Glückwünsche an Goethe zum 275. Goethe-Kenner Thomas Steinfeld bei uns in SWR1 heute. Ja, eigentlich Johann Wolfgang von Goethe. War er ein Adliger?
Nein, natürlich nicht. Das wäre ein Sohn wohlhabender Eltern oder eines wohlhabenden Vaters und einer Frau aus alten Patrizierverhältnissen in Frankfurt. Bürgerlich, wirklich bürgerlich. 82 geadelt und zwar so, wie man damals geadelt wurde, Amtsadel. Das heißt auf eine Art und Weise, dass immer klar war, dass der eingeborene Adel, der alte Adel, noch über einem stand. Das hat Goethe sein Leben lang gemerkt.
Wie hat er es gemerkt?
Ja, die haben ihn nicht richtig ernst genommen, der wurde nicht richtig zugelassen. Der war irgendwie er versuchte sich dagegen zu wehren. Und es gibt ja bei ihm diese berühmte Steifigkeit. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass diese Steifigkeit ein Versuch war, mit diesem Standesunterschied zurechtzukommen. Sich bedeckt zu halten. Steifigkeit ist kein adliges Ideal, im Gegenteil. Ja. Der Adlige ist freigebig, der kann Konversation machen, der hat die Leichtigkeit, die man braucht, um sich in großen Gesellschaften zu bewegen, so war Goethe nicht.
Ja, vielleicht sein Versuch, sich anzupassen dahingegen.
Ja, versucht sich anzupassen, vor allem er versucht, sich keine Blöße zu geben.
Wie war sein Rufname?
Sein Hofname?
Ja.
Goethe natürlich.
Ja, hätte ja sein können, Johann oder Wolfgang, also
nein,
gerade
nein,
bei
den... Herr Geheimrat. Ja,
ja.
Der Geheimrat. Das ist interessant, das ist kein Amt, sondern ein Titel.
Ja.
Und das war eine ganz außerordentliche Ehre, dass er zum Geheimrat ernannt wurde.
Wie war, wissen Sie das, sein Verhältnis zu Geld?
Katastrophal. Er kam aus einem wohlhabenden, das habe ich jetzt so dahin gesagt, katastrophal. Er kam aus einem wohlhabenden Haus. Er musste sich keine Sorgen machen um Geld. Das hat ihn sehr, sehr unterschieden von allen Leuten, mit denen er als Literat zu tun hatte. Also Schiller angefangen und Merck und Lenz und Klinger und wie sie alle heißen, die waren alles so Herder und wie auch immer. Das waren alles arme Leute im Verhältnis zu ihm. Aber er hat wirklich auch viel Geld gebraucht. Er hat ein hohes Gehalt bekommen, besaß sein Erbe, hat sehr, sehr hohe Honorare bekommen. Da hat dieser Tübinger, Stuttgarter Verleger Kotter einen großen Anteil dran. Und das hat aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts dazu gereicht, dass er sich sowas wie ein Vermögen aufbauen konnte.
Wie war sein Verhältnis? Er hat ja eine Schwester, Cornelia. Wie war das?
Die muss er geliebt haben. Aber die beiden hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis zueinander. Und dieses enge Verhältnis führte dazu, dass als die beiden getrennt wurden durch das Leipziger Studium von Goethe, sich auch irgendwie Spannungen, Gefühle von ja, nicht ausreichend, nicht hinreichend, Eifer, also ich will da nicht allzu viel spekulieren, aber es wurde dann komplizierter, was dann auch was mit dem Vater zu tun hat. Und dann hat ja seine Schwester einen seiner Freunde geheiratet, den etwas älteren Herrn Schlosser. Die Ehe wurde nicht glücklich, ging dann nach Emmingen, aber Goethe blieb ihnen verbunden, dann starb sie aber sehr früh.
Ja.
Und es gibt da Theorien, psychologische Theorien, die da sehr weit gehen und sagen, das sei die eigentliche Liebe seines Lebens gewesen. Das sind lauter Dinge, die ich nicht weiß und über die ich mich auch noch... Das überlassen wir lieber ihm.
Das kann man nur rein interpretieren, aber bleiben wir vielleicht gerade noch bei der Familie. Den Vater haben Sie jetzt gerade erwähnt. Vater, ebenfalls Jurist, war das dann der Wunsch des Vaters, dass er eben Jurist wird, vielleicht auch so als Absicherung?
Nein, das ist, der Jurist war damals wirklich, darüber haben wir vorhin schon mal gesprochen, der war notwendig, eine notwendige Gestalt an diesen Fürstenhöfen. Und er war auch eine notwendige Gestalt in einer solchen Stadt wie Frankfurt. Den musste ja auch immer operieren zwischen diesen Machtstrukturen, die da waren. Und der Vater hatte sich dann allerdings ein bisschen verkalkuliert. Er hatte auf das falsche Kaisergeschlecht gesetzt und wurde dann, naja, beschäftigungslos, kann man nicht sagen. Er kümmerte sich um seine Sammlung, er verwaltete sein Haus und sein Wein und seine Familie und dergleichen Dinge mehr. Aber er hatte die Hoffnung, dass dieses Erbe von Goethe weitergetragen wird. Also auch der Beruf.
Ja.
Und deswegen Leipzig als Studienort. Goethe hätte gerne was anderes gemacht, Göttingen. Und dann ein eher literarisches oder historisches Studium gemacht. Aber es wurde dann Leipzig und die Juristerei mit diesem merkwürdigen Abbruch, bei dem man heute auch nicht genau weiß, wozu was das eigentlich war. Also was dann immer Krankheit heißt, wahrscheinlich aber nur sehr bedingt eine Krankheit war. Da gehört eine Geschichte des studentischen Aufruhrs davor. Da hatte sich Goethe vielleicht etwas unglücklich exponiert. Und dann Abschluss des Studiums in Straßburg mit der Doktorarbeit, die keine wurde.
Sprachstörungen bei Kindern nehmen zu, Ursache ist der Medienkonsum. Thomas Steinfeld bei uns in S1 Leute als Goethe-Kenner. Haben Sie ein Mittel dagegen?
Medienkonsum, ja. Wir haben gerade ein Lied gehört, das ist mir aus meiner, Jugend, frühen Erwachsenenzeit vertraut, heißt You're My Inspiration oder You're the Inspiration von Chicago. Nehmen wir Goethe als Inspiration. Ist nicht schlecht. Denn Goethe ist, was den Umgang mit der deutschen Sprache betrifft, wirklich einer der ganz großen Meister. Das hat, sage ich jetzt ein wenig vorsichtig, auch was mit seiner lateinischen Schulung zu tun. Der Mann schreibt in Perioden. Das heißt, er bildet Sätze, die geschlossene Sinnzusammenhänge bilden, und er bildet in den Sätzen auch geschlossene Sinnzusammenhänge, die als solche auch behandelt werden. Klingt jetzt etwas abstrakt, heißt aber im Grunde genommen, er zielt in jedem Satz darauf ab, einen Gedanken oder eine Anschauung vollständig darin unterzubringen. Und wenn er das entwickelt hat, geht er zum nächsten Satz über und dann folgt der nächste Gedanke darauf aufbauend.
Klingt nach einer guten Struktur.
Es ist extrem gut strukturiert. Und dass man Goethe auch über so lange Strecken lesen kann und so aufmerksam lesen kann, hat etwas mit diesem Rhythmus, will ich es nicht sagen, also mit diesen starken Gliederungen zu tun, die eigentlich darauf hinauslaufen, dass all das, was Satz ist, auch Gedanke ist. Oder er denkt beim Schreiben und er schreibt beim Denken. Deswegen kann er so unglaublich viel schreiben und deswegen verliert er den Faden nicht und deswegen verlieren wir den Faden nicht, wenn wir ihn lesen.
Also Da höre ich jetzt raus, Sie würden Goethe unbedingt als Schullektüre empfehlen. Also die meisten kennen ja den Werther. Was stand bei Ihnen ganz oben?
Noch ein Satz dazu. Ja. Also als ich das Buch schrieb, stand ich natürlich vor der Schwierigkeit, wie schreibt man ein Buch über Goethe? Und es gibt Leute, die über Goethe schreiben, die versuchen, wie Goethe zu schreiben. Das ist ein ganz großer Fehler. Das geht nicht gut, das wird ziemlich albern. Es gibt dann Leute, die nehmen den Ausweg in die Literaturwissenschaft. Es geht auch nicht gut, weil uns nicht mehr versteht. Aber was ich versucht habe, ist eine gewöhnliche Sprache zu benutzen, eine Sprache, wie sie heute benutzt wird, aber das Prinzip der Periodenbildung, ein Gedanke, ein Satz beizubehalten. Und das hat, glaube ich, wenn ich das über, also kein Trompeten, kein Selbsttrompeten, aber es funktioniert gut.
Ja, es hat auf jeden Fall auch eine gute Struktur und liest sich dahingehend gut. Wir erfahren so viel, beispielsweise, dass Goethe immer inkognito reiste. Warum denn das?
Ja, inkognito reisten damals ganz viele Leute. Das hat was mit dieser alten Adelsgesellschaft zu tun. Wenn man mit vollem Namen und vollem Titel und Rang und Dienerschaft und Kutsche und allem, was dazugehört, reiste, kam man erstens nicht voran, weil man überall seine Honoration, seine Referenzen abgeben musste, weil man sich überall erkenntlich zeigen musste, weil man, es war dann auch teuer. Deswegen inkognito.
War das denn schon so? Mit 25 hat er den Werther geschrieben, also wirklich ein junges Talent, war er ab da deutschlandweit bekannt?
Ja, man muss was zum Werther sagen. Der Werther hat ja Vorläufer, dazu gehört Rousseau, dazu gehört die englische Empfindsamkeit. Aber der Werther war wirklich der erste Bestseller deutscher Sprache. Und das ist gelungen mit einem Buch, das gemessen an allen Vorläufern sehr, sehr, sehr kurz war. Diese Kürze dieses Buches hat etwas mit seinem großen Erfolg zu tun. Und dann hat das etwas damit zu tun, dass am Ende dieses Buches ein Skandal steht. Der Mann bringt sich ja um, der Werther. Was damals ist, heute was Unerhörtes, damals war es noch viel, viel
Das unerhört. Hat Schlagzeilen gemacht.
Ja, Schlagzeilen gab es damals noch nicht in dem Sinne.
Im übertragenen Sinn.
Ja, das hat die Menschen beunruhigt. Ja. Also fasziniert auch, dass man das überhaupt machen kann. Und dann muss man dazu sagen, und das ist der eigentliche Punkt, den man eigentlich über Goethe über den Werther sagen muss, das Buch ist sowas von abgründig, dass man es überhaupt erst beim dritten Mal lesen versteht.
Skandale funktionieren ja auch heute gut, also das ist auch ein gewisses Stilmittel, was er da dann genutzt hat. Wie viele, es wurde ja dann auch ein europäischer Erfolg, wie viele wurden denn davon überhaupt verkauft?
Ja, die Welt war damals klein, in Deutschland waren das weniger als 10.000 Exemplare, die davon verkauft wurde. Aber sowas wurde dann eben weitergetragen durch Raubdrucke, dann auch durch Übersetzungen. Und es ist heute noch so, Bücher werden ja nicht nur von einem Menschen alleine gelesen. Es bilden sich ganze Lesegemeinschaften um Bücher herum. Und das war damals viel mehr der Fall, als es heute war.
Erste Auflage, lässt sich das sagen? Wie groß war die?
Na, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber das weiß bestimmt jemand. Ich würde schätzen, dass das 3.000, 4.000 Exemplare waren.
Goethe wird 275. Wie wurde der 28. August denn eigentlich zu Goethes Lebzeiten gefeiert? War das ein großes Fest?
Oh, Goethe legte immer sehr, sehr großen Wert auf seinen Geburtstag. Er legte überhaupt auf seine Geburt den allergrößten Wert und stattete ja bekanntermaßen seine Geburt auch mit allerhand Sternenkonstellationen aus. Und das hatte das damit zu tun, dass die Astrologie ja damals ein Adelsprivileg war. Das ist so mit Sternenkonstellationen wurden nur die Herrscher und Herrscherkinder bedacht. Und dass er dann unter dieser glücklichen oder doch fast nur glücklichen Konstellation geboren wurde, das adelte sozusagen sein ganzes Leben.
Also da hat er großen Wert drauf gelegt. Wir wollten noch zurückkommen auf den Punkt, warum denn Werther, womit er wirklich durchgestartet war mit 25 Jahren, warum das so abgründig ist, dieses Werk.
Also der Werther, den kann man ganz einfach lesen. Und dann ist es eine traurige Liebesgeschichte, die ja schon zu seinen Lebzeiten, also unmittelbar nach Erscheinen, auch einige traurige Folgen gehabt haben soll, wie das genau damit war, weiß man nicht so genau. Jedenfalls, junger Mann geht aufs Land, vergisst sein Studium, will seine Familie vergessen, will sich ganz der Natur hingeben, ganz aus sich alleine schöpfen, verliebt sich eine junge Frau, die ist verlobt, kriegt dann nicht und ist so verzweifelt, dass er sich umbringt. Das ist die oberflächliche Geschichte. Darunter ist eine ganz andere Geschichte. Und darunter ist die Geschichte, wie man an der Liebe zweifelt. Und da was Liebe ist, Liebe muss man lernen. Liebe ist nichts, das gibt's vielleicht als Gefühl, aber man muss sie modellieren. Die muss eine gewisse kulturelle Form annehmen. Und im späten 18. Jahrhundert war das der Fall, dass das das entscheidende Gefühl nicht nur für den anderen Menschen war, sondern auch für sich selbst. Das muss man wirklich erwerben. Und Goethe ist, ja, man muss sagen, schon durchtrieben oder so extrem klug oder auf eine negative Art und Weise klug genug, diese Liebe von vornherein auseinanderzunehmen. Das fängt damit an, dass der Werther praktisch schon verliebt ist, bevor er die Frau überhaupt kennenlernt.
Also eine Projektion.
Eine Projektion würde man das psychoanalytisch nennen, ja. Und das geht damit fort, dass der Goethe, dass der Werther, der ja irgendwie ein Originalgenie sein soll, der ja nun alles aus der Kraft seiner Innerlichkeit, aus der Innerlichkeit ziehen will, dass der praktisch nichts fertig kriegt, ohne eine literarische Vorlage zu haben. Das ist am Anfang der Homer, sein Homer, der in der Tasche rumträgt. Dann ist es Ossian, also Heldendichtung, scheinbar angeblich keltische. Dann ist es, der Punkt, in dem die Liebe erklärt wird. Das ist ein Zitat, Klopstock sagen die beiden. Also, sie zitieren einen Dichter, der ein Gedicht geschrieben hat, das die Vorlage für diese Liebe darstellt. Und er kriegt es nicht mal hin zu sterben, ohne eine Handreichung für Sterben auf dem Schreibtisch liegen zu haben, nämlich den Emilia Galotti von Lessing. Also da ist immer was Präfiguriertes, da ist nichts Unschuldiges. Das Originalgenie ist eigentlich eine Originalkopie. Und das geht dann so weit, dass das ist richtig durchdacht ist, bis zu dem Punkt, dass der Werther eigentlich die Erfindung des Markenbewusstseins darstellt.
Ja, interessant, wie Sie das jetzt auseinandernehmen.
Sie erinnern sich, der rennt ja in seiner Uniform rum mit den gelben Hosen und der blauen Weste. Das wird dann eine Mode.
Plötzlich haben das alle getragen.
Wir kennen heute was der Teufel, Penatencreme und Nivea und Educho und lauter Marken. Das ist das erste Mal, dass ein Mensch sich zu einer Marke macht.
Dennoch die Frage, die wir uns stellen und kommt gerade auch rein hier per Mail ins Studio aus Nussloch von Katrin Grossmann, ob Werther denn als Schullektüre überhaupt noch geeignet ist. Wie Sie das jetzt auseinandernehmen, ist es ja hochinteressant. Aber sie schreibt dann, nach Corona leiden noch mehr Schülerinnen und Schüler als vor der Pandemie unter Depressionen und anderem. Vor diesem Hintergrund erscheint mir dieser Roman als für den Schulunterricht ungeeignet. Ich weiß auch von Fällen, in denen Schülerinnen und Schüler nicht in der psychischen Verfassung waren, sich mit dem Werk zu beschäftigen. Was sagen Sie?
Also ich glaube ja, dass man Gefühlen nicht entkommen kann. Und wenn man sie einfach so stehen lässt, wo sie sind. Man muss sich in irgendeiner Weise diesen Gefühlen stellen. Und nur dann findet man raus. Und das könnte durchaus sein, dass Goethe sich auch seinen Gefühlen stellte, indem er diesen Roman schrieb. Also sich gewissermaßen Rechenschaft darüber ablegte, was da eigentlich passiert. Und wenn man sowas bewältigen will, dann ist das, glaube ich, nicht das schlechteste Mittel.
Dennoch braucht es genau diese Hilfestellung dann von den Lehrerinnen und Lehrern, um es einzuordnen. Das ist ja an der Stelle wiederum wichtig. Ne?
Ja.
Unser Lieblingsgedicht ist »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen« von Goethe. Und dazu schreiben Alexander und Katrin Kutter aus Ranningen auf der Alb. Vor 25 Jahren haben wir in diesem Ort, in dem er damals gewohnt hat, geheiratet und in dem Restaurant, in dem er gegessen hat, unser Hochzeitsessen genossen. Also, das ist eine schöne Geschichte. Thomas Steinfeld bei uns in S-Wanns Leute. Wir wollten über Goethe und die Frauen und das Reisen natürlich sprechen.
Also erstmal diese Anmerkung zu Italien. Ich finde ganz toll, richtig schlagend. Denn Goethes italienische Reise ist ja 30 Jahre nach der tatsächlichen italienischen Reise entstanden. Und während die italienische Reise Goethes, die hatte auch Erfolg, aber nur im bedingt und in kleinen Kreisen, und während die Originalreise also bedingt erfolgreich war, ist das Buch richtig erfolgreich geworden. Und zwar erst um die Jahrhundertmitte, also nach 1850. Und die Leute, die dann gereist sind, sind sie eigentlich weniger nach Italien gereist, als dass sie in Goethes Buch hineingereist sind. Das ist ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Das ist es von so durchschlagender Wirkung gewesen, obwohl es, man muss sagen, mit dem authentischen, wenn man das so nennen will, Italien-Erlebnis nur bedingt etwas zu tun hat. Die Leute sind wirklich ins Buch gereist.
Sie haben es ja sogar so gemacht, Sie waren dann Italien-Korrespondent. Ich könnte mir vorstellen, natürlich auch auf Goethes Spuren. Gibt es für Sie so einen ganz besonderen Ort?
Ach, Italien steckt voller ganz besonderer Orte. Also auch von den Goethe-Orten Palermo. Palermo ist schon wirklich eine tolle Stadt.
Weil er auf Sizilien dann diese Historie mit den Griechen so spannend fand? Oder was war da für ihn
also
der Anreiz?
Sizilien ist ja was ganz Besonderes, weil man in Sizilien wirklich das Gefühl hat, man tritt in eine Welt, die ein völlig ungebrochenes Verhältnis zu 3000 Jahre Geschichte hat. Es ist nicht so, dass man Geschichte rekapitulieren muss. Es ist nicht so, dass man sich daran erinnern muss, dass es mal etwas gab. Sondern man lebt in der Geschichte, und zwar die ganze Zeit selber.
Wobei das in Rom ja ähnlich wäre.
Naja, Rom ist mittlerweile eine moderne Großstadt. Und zu Goethes Zeiten war Rom eine Stadt, in der, naja, da war zwar der Papst, aber wenn ich mich richtig entsinne, lebten damals ungefähr 200.000 Menschen in einer Großstadt, die für 1 Million Menschen gebaut worden war. Also, da liefen die Schafe rum. Aber Palermo war eine richtige Stadt, wie übrigens auch Neapel. Und in Neapel hat er sich ja sehr wohl gefühlt. Und auch das war für ihn, das war eine Weltstadt.
Was hat das für ihn ausgemacht? Die Größe alleine, war das schon der Faktor?
Nein, nicht. Das ist natürlich ein Reichtum an Menschen. Neapel war ein Herrschaftssitz, da gab es einen ausgebildeten Adel, da gab es die höfische Gesellschaft, so wie sie existierte, mitsamt der gesamten Gelehrsamkeit, da ist er nun unmittelbar zu Hause gewesen. Und Palermo, Sizilien, ist die Begegnung mit dem Griechentum, was ihn da wirklich fasziniert hat.
Wer jetzt nicht ins Buch einsteigt, um nach Italien zu reisen mit Goethe, sondern versucht, diese Reise quasi nachzuahmen, wo startet der in Italien?
Es gibt so viele Versuche, hinterher zu reisen. Italien ist ein unglaublich kleinteiliges Land, das sage ich jetzt, das sage jetzt nicht Goethe. Und das Wunderbare in Italien ist, dass man in jeder Provinzhauptstadt, in jeder Kleinstadt auf faszinierende Dinge stößt, und zwar mit einer kulturellen Dichte. Da ist was Interessantes alle 100 Meter. Also ich mag Ascoli Piceno zum Beispiel sehr, oder ich mag auch diese wunderbaren Städte in der Po-Ebene, Modena. Das ist eine hinreißende Stadt.
Ist Goethe da gewesen?
Ascoli Piceno war er mit Sicherheit nicht. Bei Modena muss er mindestens, er ist von Bologna. Er ist über Bologna nach Florenz. Er ist nicht über Modena gekommen.
Goethe und die Frauen, darüber wollen wir sprechen. Machen was chronologisch. Lässt sich sagen, wann er das erste Mal verliebt war?
Ach ja, doch. Leipzig. Käthchen, Annette. Ist typisch. Also eine Verliebtheit oder eine Liebe, bei der man nicht weiß, was tatsächlich passiert ist, die aber, sagen wir mal, poetisch oder poesietheoretisch die größten Folgen hatte.
Das ist ja schon mal gut, wenn viel bei rausgekommen ist. Einmal in seinem Leben war Goethe verlobt.
Ja, Lilli.
Hielt nicht lang.
Nein, es zeichnet überhaupt Goethes Verhältnis zu den Frauen aus, mit zwei großen Ausnahmen, dass er immer sehr, sehr schnell entflammte und sich dann irgendwie auch sehr viel vorstellte. Dann aber sehr, sehr schnell der Übergang in, naja, sagen wir mal, gewisse intellektuelle Entfremdung eintrat. Das ist, Lilly ist der klassische Fall. Also Enthusiasmus und hat es bestimmt gegeben. Irgendwann spät sagt er ja auch, das sei die einzige Frau, die er wirklich geliebt hat. Aber was das genau bedeutet, da müsste man sich immer vorstellen, was dann Liebe jeweils ist.
Wie war das Verhältnis zur Familie? Das machte da ja, glaube ich, durchaus einen Anteil aus.
Die kam aus etwas besseren Kreisen. Und vor allem musste ja sehr selbstbewusst gewesen sein, Lilly.
Das kann Männer ja durchaus einschüchtern.
Ja, oder auch reizen oder jedenfalls für komplizierte Verhältnisse sorgen. Jedenfalls das Entscheidende ist, schnell entflammt und schnell auf Distanz.
Also das war typisch für ihn. Dann gab es
dann gibt es die beiden großen Ausnahmen. Es gibt Charlotte von Stein und die Charlotte von Stein, die ihn ja nun wirklich, die hat ja für seine höfische Bildung gesorgt und die hat als Widerlager funktioniert und die hat ihm überhaupt erst sowas wie eine lebenspraktische Stabilität, also auch eine durchdachte Disziplin verliehen.
Eine Hofdame von Anna Amalia, die verheiratet war.
Natürlich, mit dem Stallmeister. Das Herzogs, 7 Kinder, nicht alle überlebten, aber so an 7 Jahre älter als er. Aber Schule, würde ich sagen. Im allerbesten Sinne Schule.
Da lässt sich gar nicht sagen, ob es ein körperliches Verhältnis gab.
Also ich würde das bezweifeln. Also die ständische Gesellschaft, die kann zwar sehr locker umgehen mit vielen solcher Dinge, aber das ist bei Charlotte und Goethe nicht das mindeste Dokument einer Grenzüberschreitung gab. Das spricht doch eigentlich eher dagegen, dass da was passierte. Und das andere dann eben Christiane, die Frau, mit der er wirklich lange, lange zusammenlebte, die wiederum aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht kam, diesmal deutlich tiefer. Aber die er auch irgendwie auf seine Art und Weise geliebt hat. Jedenfalls, er hat sie über die Maßen geschätzt in praktischen Dingen. Sie hat ja diesen großen Haushalt versorgt, sie hat sich um die Finanzen gekümmert. Er konnte sich in einem ganz hohen Maße auf sie verlassen. Und dass er sie dann am Ende, vor allem am Ende, nicht mehr ganz gut behandelt hatte oder sogar, naja, sehr unschön behandelt hatte. Ja, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, es war wahrscheinlich zu der Zeit nicht ungewöhnlich und zu heutigen Zeiten ist es auch nicht ungewöhnlich.
Ja, können wir eine Frage von Walter Schnur aus Blansingen an der Stelle vielleicht auch direkt mit einbauen. Wussten Sie, dass Goethes Unterschrift bei einem Todesurteil einer jungen Frau steht, die ihr uneheliches Kind angeblich getötet haben soll? Dabei haben solche Krautjunker wie er sich einen melancholisierenden Spaß draus gemacht, Töchter aus gutbürgerlichem Hause zu verführen und dann sitzen zu lassen. Da gehen Sie natürlich auch drauf ein im Buch.
Ja, der erste Teil ist völlig richtig, der zweite Teil, da stimmt es nicht ganz so. Es gibt dieses Gutachten und es gibt diese Unterschrift oder ein Abzeichen, ein Kürzel von Goethe auf diesem Gutachten. Man muss sich aber vor Augen führen, was das war. Die Todesstrafe stand damals auf Kindstötung. Und der Herzog hat sich überlegt, ob man die Todesstrafe nicht ersetzen sollte durch eine lebenslange Kerkerstrafe. Zu der aber gehörte, dass die Betreffende dann einmal im Jahr öffentlich ausgestellt wurde, aller Schande preisgegeben wurde. Das muss entsetzlich gewesen sein. Und in dieser Situation greift Goethe auf die ältere Form der Rechtsprechung zurück und ist eben Teil dieses Gutachtens. Das ist nicht unbedingt, es ist nicht das Todesurteil. Das Todesurteil, das musste der Herzog sprechen. Das konnte er gar nicht.
Ja.
Aber er hat das Gutachten signiert.
Ja, nimmt uns einfach mit, wie grausam diese Zeit war.
Es ist einfach, ja, ich meine, es wurden damals Todesstrafen verhängt, nicht wenige. Unmittelbar vor Weimar gibt es den Galgenberg noch. Da hingen die Leute, dann zappelten und dann noch wochenlang nach ihrem Tod.
Es kommt so viel rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Rheinstetten. Die Frage von Marco Kubacki. Und er sagt, Goethe ließ sich im westöstlichen Divan von der persischen Kultur inspirieren. Und seine berühmte Italienreise stellte für ihn eine noch größere Fundgrube für seine Werke dar. Würden Sie, Herr Steinfeld, Goethe als interkulturellen Dichter bezeichnen? Und müsste dieser Umstand angesichts allgemeiner nationalistischer Tendenz nicht viel mehr hervorgehoben werden? Was sagen Sie?
Ja, interkulturell und interkulturell. Was Goethe ganz bestimmt nicht war, also mit viel Widerstand nicht war, war Patriot. Patriotismus fand er furchtbar. Wie er überhaupt alle großen Abstraktionen furchtbar fand.
Er musste auch in den Krieg ziehen.
Er musste in den Krieg ziehen, aber nicht, weil er so patriotisch war, sondern sind wiederum die alten Verhältnisse, Adelsverhältnisse. Er stand in einem unmittelbaren Loyalitätsverhältnis zu seinem Herzog. Das waren persönliche Verhältnisse, keine Verhältnisse zu einer Abstraktion wie Vaterland oder Staat. Und dem Herzog war er treu ergeben. Und den hat er auf seine Art und Weise auch geliebt. Man kann auch nicht anders sagen.
Ist bekannt, ob er je geschossen hat?
Ich glaube nicht, dass er geschossen hat. Ich weiß nicht, ob er auf irgendeiner Jagd mal geschossen hat, aber eben auf dem Feldzug jedenfalls ist er zuerst in einer zweirädrigen Kutsche dem Heer hinterher gedappelt und dann hat er sich, dass es mit der Kutsche nicht mehr ging und er reiten musste, dann auch eher abständig verhalten. Das kann man nachlesen in der Kampagne in Frankreich. Aber Interkulturalität, praktisch genommen, existierte die für ihn von vornherein. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie viele Sprachen der beherrschte, 7 oder 8. Der las ohne Behinderung Italienisch, Französisch, Englisch, der übersetzte aus diesen Sprachen, der nahm diese Literatur zur Kenntnis. Das war wirklich eine kosmopolitische Gestalt.
Sie wollten noch was hinzufügen.
Ja, und je älter er wurde, desto stärker wurde dieses Kosmopolitische. Das hatte etwas zu tun, dass er allmählich auch in den Rang eines europäischen Autors hineingewachsen war. Also die Leute kamen nach Weimar, um ihn zu sehen, um ihn zu erleben. Man kann überhaupt nicht überschätzen, wie groß sein Einfluss auf die französische Literatur war. Das sieht man sehr, sehr deutlich zum Beispiel an Flaubert, auf die englische Literatur, Carlyle, auf all diese Dinge, Walter Scott ohne Götz und Gerlichingen geht irgendwie auch nicht. Also das ist ein riesenweites, gespanntes Netz. Ich glaube nur nicht, dass er einverstanden wäre mit dem Wort Interkulturalität. Denn das ist wieder eine Abstraktion und das mochte er ja nicht.
Für ihn war das eine Selbstverständlichkeit.
Das war gelebt.
Ja. Frage beantwortet. Dann kommt aus Knittlingen Denise Roth, die uns mailt und sagt, Goethe Faust und Goethes Faust sind aktueller denn je. Und sie schreibt nämlich aus dem einzigen Faustmuseum, was es hier gibt, und sagt, da kommen ganz viele Schülerinnen und Schüler, und sie ermutigt alle Schüler, nicht Sekundärliteratur zu lesen, sondern vor allem und immer vorrangig das Primärwerk, also Goethes Werk selbst zu lesen. Seine Ökonomie mit der Sprache ist unübertroffen, schreibt sie. Schreibt noch einiges mehr dazu. Würden Sie wahrscheinlich unterschreiben,
also
oder?
Die Dame aus Staufen, da ist das Faustmuseum, die hat völlig recht. Also die Leute glauben ja immer, Dr. Faustus sei die Zentralfigur des Faust, Gretchen, Tragödie und so weiter. Ist er aber eigentlich nicht. Die zentrale Figur ist Mephistopheles, der Geist, der stets verneint. Und das sagt er nicht nur einfach so. Das führt er in jeder Sequenz, in der er auftritt, vor. Und das geht nun wirklich, wirklich weit über das Geschichtsbewusstsein, über die Erfindung der modernen kapitalgestützten Ökonomie bis hin zu Landgewinnungsprojekten und dergleichen Dingen mehr. Da wird ein ganzer Lebensraum abgesteckt unter der Frage, kann man hier was vernichten?
Also es ist rauszuhören, Sie könnten stundenlang weiter berichten über Goethes Leben und Werk. Wo wird Sie jetzt noch hinführen zum 275.?
Ach, ich muss noch ein bisschen machen zu Goethe. Das hört komischerweise, wenn man einmal angefangen hat mit dem, es hört nicht wieder auf. Am interessantesten finde ich, nachdem das Buch fertig ist und ich in diesem Buch auch eine ganze Menge gemacht habe über die Naturforschung, die man ja meines Erachtens nicht trennen kann von der Literatur. Ich werde noch eine Weile weitermachen mit der Naturforschung.
Machen Sie das und kommen wieder. Und danke erstmal für Ihren Besuch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.